Als in Chemnitz im Jahr 2018 fremdenfeindliche Vorfälle traurige Schlagzeile machten, entbrannte zeitgleich eine Diskussion darüber, ob die berichteten Hetzjagden überhaupt stattgefunden hatten. Es gab ohne Zweifel nach dem Tod von Daniel H. organisierte Demonstrationen gegen Ausländerkriminalität. Und ohne Zweifel arteten einige von ihnen in Hetze auf Ausländer und Ausländerinnen aus. Aber aus Hetze und Jagd eine Hetzjagd zu machen, ist nicht ganz sauber. Doch wann ist eine Hetzjagd auf Menschen eine Hetzjagd? Was macht solche grausamen Taten aus? Gab es in Chemnitz 2018 Hetzjagden und was geschieht in der Gesellschaft, wenn Medien vielleicht übereilt von Hetzjagd sprechen? Inwiefern beeinflussen sie damit das Äußerungs- und Meinungsklima oder die politischen Werdegänge?
Wir möchten an dieser Stelle den Hinweis geben, dass es in diesem Podcast Darstellungen und Beschreibungen von Gewalt sowie von vulgärer bzw. fremdenfeindlicher Aussprache gibt. Wenn euch oder Ihnen dieses Thema zu nahe geht, empfehlen wir, diesen Podcast nicht anzuhören.
Deutschland 1938. Die faschistische Partei NSDAP hatte durch Aushebelung der Trennung der drei Gewalten die Demokratie in Deutschland aufgehoben. Adolf Hitler hatte sich selbst zum Reichskanzler ernannt und ganz Europa drohte ein Krieg. Wenn sich Menschen dem Regime nicht angepasst haben oder Feindbilder von eben jenem waren, hatten sie es nicht nur schwer, sondern wurden konsequent ausgegrenzt, diskriminiert und verfolgt. Eine Personengruppe, die unter dem Rassismus mit am meisten litten, waren Menschen jüdischen Glaubens. Antisemitismus und Antijudaismus waren tief verwurzelt in Bildung, Politik und Gesellschaft und wurden nach und nach als Gesetze fest durchgesetzt. Im April wurde die Registrierung jüdischen Vermögens verordnet. Jüdische Ärzte und Rechtsanwälte erhielten Berufsverbot. Im Oktober wurden zwischen 13.000 und 17.000 ehemals polnische Jüdinnen und Juden ausgewiesen und in Richtung deutsch-polnische Grenze deportiert. Als der deutsche Legationssekretär Ernst von Rath durch den Juden Herschel Grünspan ermordet wurde, nahmen die Nazis dies als Anlass, mehrere Pogrome auszulösen. In dieser sogenannten Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November wurden staatlich geplante und koordinierte Pogrome deutschlandweit durchgeführt, geleitet von Hitlers Reichspropagandaminister Josef Goebbels. Die Zerstörung der zahllosen Synagogen, die Sicherstellung von Kulturgegenständen und Archiven, der Schutz nichtjüdischer Läden gegen Kollateralschäden und die Festnahme und Deportation vermögender Jüdinnen und Juden in Konzentrationslager wurde von Anfang an beschlossen. Synagogen wurden niedergebrannt, jüdische Geschäfte, Wohnungen, Altersheime, Krankenhäuser und Kindergärten zerstört, jüdische Gemeindemitglieder misshandelt, knapp 100 ermordet. Zwei Tage später wurde von den Nazis beschlossen, dass die Jüdinnen und Juden für den entstandenen Schaden mit einem Bußgeld von 1 Milliarde Reichsmark selbst aufkommen sollten. Am gleichen Tag wurde das Gesetz Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben wirksam. Am 3. Dezember dann direkt auch die Verordnung über den Einsatz des jüdischen Vermögens. Grundbesitz und Betriebe von Menschen jüdischen Glaubens wurden damit zwangsweise komplett unter Wert an Arier verkauft. Dass es sich bei den Reichspogromen 1938 um Hetzjagden auf die jüdische Bevölkerung in großem Ausmaß handelt, steht außer Frage.
Ein weiteres Verbrechen, das die Grausamkeit der Nazis widerspiegelt, war die sogenannte Mühlviertler Hasenjagd. Zwischen der Landschaft Mühlviertel und der Stadt Ried in der Riedmark in Nordösterreich betrieben die Nazis bis 1945 das KZ Mauthausen. Hierhin wurden vorwiegend sowjetische Kriegsgefangene deportiert und ermordet. Am Abend des 2. Februar 1945 kam es zu einem Fluchtversuch, bei welchem rund 500 Häftlinge entkamen. Daraufhin folgte eine beispiellose Menschenjagd, welche an Grausamkeit kaum auszumalen war. An der Jagd beteiligten sich neben SS und Wehrmacht auch Gendarmerieeinheiten, Volkssturm und die zivile Bevölkerung. Nach Erteilung des Befehls der SS-Führung an die Gendarmerie, die Gefangenen einzuholen und an Ort und Stelle zu erschießen, wurden im Laufe des 2. Februar 300 Häftlinge ergriffen und bis auf 57 Personen alle erschossen. Im ganzen Gebiet verteilt, auf Höfen oder hinter Schulen, wurden zahlreiche Häftlinge hingerichtet und ihre Leichen entweder vergraben oder im KZ verascht. Am Folgetag wurde in den Kirchen dazu aufgerufen, dass diese gefährlichen Verbrecher gefasst werden müssten und dass jeder, der einem Häftling Zuflucht gewährt oder hilft, selbst erschossen wird. Daraufhin gab es eine rege Beteiligung innerhalb der Bevölkerung und Dutzende Häftlinge wurden der SS überstellt und erschossen. Am 3. Februar wurde die Jagd beendet. Laut SS wurden außer 17 bis 19 Menschen alle wieder ergriffen, egal ob tot oder lebendig. Erschreckend ist bei dieser Hetzjagd, dass sogar die zivile Bevölkerung, Anwohner ohne großen militärischen Hintergrund, durch Aufrufe in Kirchen selbst Jagd auf die KZ-Häftlinge machten. Ziel dieser Jagd war es, alle Häftlinge zu töten, man sollte keine Gnade walten lassen.
Aktueller ist Mügeln, die südlichste Kleinstadt des Landkreises Nordsachsen im sächsischen Freistaat. Hier leben rund 6000 Einwohnerinnen und Einwohner. Es ist die Nacht zum 19. August im Jahre 2007, als beim Mügelner Altstadtfest die Dinge eskalieren. Nach einer Schlägerei auf dem Fest selbst kommt es zu einer Hetzjagd auf 8 Inder. Die Gruppe flieht in eine nahegelegene Pizzeria, die in einem der Inder gehört, wo sie sich einschließen. Der deutsche gewaltbereite Mob folgt ihnen und tritt Türen und Scheiben ein. Eine 70 Personen starke Polizeihundertschaft, die zwei bereits vor Ort gewesene Beamten zur Hilfe kamen, bekam die Meute erst nach einer Stunde in den Griff. An dem Vorfall waren bis zu 200 Personen beteiligt. Insgesamt gab es 14 Verletzte, darunter 4 Angreifer, 2 Polizisten und alle 8 Inder. Gleich wenn der Spiegel 3 Tage nach dem Vorfall von einer regelrechten Hetzjagd sprach und sich auch die Staatsanwaltschaft Leipzig ähnlich über die Lage äußerte, so las man am 31. August 2007 in der Zeitschrift Welt, die Staatsanwaltschaft würde die Geschehnisse in Mügeln nach der Vernehmung von zahlreichen Zeugen nicht mehr als Hetzjagd bewerten. Es gebe keine Anhaltspunkte, dass vom Festzelt des Stadtfestes bis zur schräg gegenüberliegenden Pizzeria eine solche Jagd stattgefunden habe, heißt es im Weltartikel weiter. Was genau beim Mügelner Altstadtfest geschah, könne nur die anwesenden Personen mit absoluter Sicherheit und Authentizität wiedergeben. Es ist allerdings hochinteressant, wie durch mediale Berichterstattung es beinahe unbestreitbar so wirkt, als hätte es eben jene Jagd gegeben. Während die Staatsanwaltschaft Leipzig, die zahlreiche Zeugen vernommen hatte, also die Berichte aus erster Hand selbst hörte, die Vorfälle so beurteilte, wie sie es tat, nämlich indem sie es nicht mehr als Hetzjagd bewertete.
Ein weiterer Fall, der mittlerweile 23 Jahre zurückliegt, ist die Hetzjagd im brandenburgischen Guben im Februar 1999. Guben, eine Stadt mit 16.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, die so nah an der deutsch-polnischen Grenze liegt, dass sie durch die Neiße getrennt auch als polnisches Gubin zu finden ist. Hier starb am frühen Morgen des 13. Februar 1999 Omar Ben-Nui im Alter von 28 Jahren. Er wurde Opfer einer rassistischen Hetzjagd von rechten Gubener Jugendlichen. Wir werden sein Andenken bewahren. Die Antifa Guben. Das Mahnmal für die rassistisch motivierte Hetzjagd ist eine verwitterte Tafel, montiert auf einen Stein, so positioniert, dass man dem mittlerweile abgetragenen Haus, in dessen Eingang es passierte, den Rücken zukehrt. Mehrfach zerstört und verunstaltet, teilweise mit Hakenkreuzen, abmontiert, versetzt und letztlich sogar mit einem anderen, ungenaueren Text umgeschrieben, ist sie ein gutes Sinnbild für die Schwierigkeit, die sich aus der ganzen Tat bereits ergab und einem damit verbundenen polizeilichen Versagen. Doch was genau war passiert?
Der bereits in der Stadt bekannte Neonazi Ronny P. und andere Personen, die der rechten Szene zuzuordnen sind, gingen am 12. Februar 1999 abends in den Dance Club. Später am Abend eskalierte ein Streit und der Kubaner Julio N. traf in Notwehr sehr zufällig Ronny P. aus Selbstschutz mit einer Metallschiene, die er am Boden gefunden hatte. Ronny P. stürzte daraufhin und verletzte sich so leicht an Händen und Knien. Daraufhin eskalierte der ganze Abend umso mehr. Die Nazis um Ronny P. sammelten sich ohne ihn an einer Tankstelle. Unter den rechtsextremen Jugendlichen werden die Vorfälle mit Julio N. verdreht. Sie werden übertrieben, sodass am Ende Ronny P. durch Julio N. von einer Machete aufgeschlitzt worden sei. Zwei Polizisten, die sich Ronny P.'s Verletzungen in seiner Wohnung mit der Gruppe gemeinsam ansahen, werden später beschreiben, dass die Stimmung in Ronny P.'s Wohnung sehr aufgebracht war. Es wurde geschrien und heftig diskutiert. Von einer Anzeige allerdings sehen die Jugendlichen ab. Das regeln wir selbst, sagten sie. Ein durch die Beamten alarmierter Rettungswagen brachte Ronny P. mit einer Eskorte seiner Freunde in ein Krankenhaus.
Mit ihren Racheplänen standen Ronny P.'s Freunde nun vor einem Problem. Die Gruppe wusste nichts über den Täter, außer dass er schwarz sein sollte. So machten sich die Freunde auf den Weg, einen Mann in Guben zu finden und mit ihm den Verantwortlichen, der ihrem Freund Leiden zugefügt hatte. Auf einer Bundesstraße sahen die vorgeheizten und durch rechtsextreme Musik extra befeuerten Jugendlichen dann schließlich auf der anderen Straßenseite die drei Flüchtlinge Khaled B., Isa KK und Farid Gwendul.
Auf Alexander B.'s Kommando hin, anhalten, da sind Kanaken, hielten die Autos an und Teile der Jugendlichen lief unter Schreien, wir haben euch was mitgebracht, Hass, 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 auf die drei zu. Voll Angst liefen die drei Asylbewerber zurück Richtung der Diskothek, aus der sie gekommen waren. Ein Polizeiauto fuhr an ihnen vorbei, die drei machten auf sich aufmerksam, aber der Streifenwagen hielt nicht an. Die Verfolger stiegen wieder in ihre Autos, um die Flüchtenden schnell einzuholen. Circa 100 Meter später liefen Isaac K., Khaled B. und Farid Gwendul auf einen Parkplatz, wo sie sich zwischen Autos aufteilten. Die Angreifer stiegen aus ihren Autos aus, teilten sich ebenso auf und verfolgten die Opfer zu Fuß. Drei von ihnen verfolgten Khaled B., der nach mehreren Fußtritten zwischen Autos liegen blieb. Während des Sturzes schlug sein Kopf gegen die Stoßstange eines Autos. »Ich bin tot, ich bin tot, die Blut, mein Auge ist weg«, sind die letzten Worte, bevor Khaled B. in Ohnmacht fällt.
Auch wenn einer der Angreifer später zu Protokoll bei der Polizei gibt, dass es nicht geplant war, irgendwelche Ausländer zu jagen, sondern den Mann mit der Machete zu finden und ihn der Polizei zu übergeben, so ist es doch interessant, wie der Rausch und das vorherige Aufheizen der Jugendlichen sie zu grausamen Taten bringt, die scheinbar überhaupt nicht beabsichtigt waren. Farid Gwendul und Isa K.K. erreichten in der Zwischenzeit den Hauseingang der Hugo-Jentsch-Straße 14, wo Farid Gwendul die verglaste Eingangstür eintrat und sich die Schlagader im Knie verletzte. Isa K.K. wurde von Farid Gwendul gebeten, ein Taxi zu rufen, das sie zurück in die Flüchtlingsunterkunft bringen sollte. Isa K.K. schaute durch die Eingangstür und sah nach einem Taxi, doch bemerkte dabei nur ein Auto der Angreifer. Furcht und Panik ließen Farid Gwenduls Puls rasen und sein Herz heftig schlagen, was dazu führte, dass das Blut viel schneller als gewöhnlich in seinem Körper pulsierte und aus der verletzten Schlagader an seinem Knie schoss. Das Landgericht Cottbus wird später in seinem Urteil schreiben, eine Rettung des geschädigten Farid Gwendul wäre nur etwa 10 Minuten nach der Verletzung durch Abbinden des rechten Beines noch möglich gewesen. Isa K.K. bemerkte das Schwachwerden seines Freundes sowie das baldige nicht mehr aufstehen können und lief auf die Straße, wo er sowohl die Autos der Angreifer sah, als auch ein Taxi, das ihm vermutlich zur Rettung wurde. Der Taxifahrer gab später zu Protokoll:
»Dann bin ich losgefahren. Im Rückspiegel bemerkte ich, dass der genannte dunkle PKW wendete und hinter mir herkam.«
Isa K.K. machte verständlich, dass er zum Asylheim wollte, doch der Taxifahrer, Olaf R., hielt ein Bistro in dieser Situation für besseren Schutz. Er fuhr zu Toms Bistro, setzte Isa K.K. dort ab, erklärte der Wirtin die Situation und ging weiter, da er eine Terminfahrt hatte.
Als ich dann mit meinem Taxi vom Parkplatz auf die Straße fuhr, stand der genannte PKW noch da und 6 Jugendliche. Einer der 6 Jugendlichen kam dann an das Taxi und hat gebrüllt, wir wollen nur mal gucken, ob er da drin ist. Er hat sich versteckt.
Von der Gastwirtin forderten die jungen Männer an der Tür lautstark die Herausgabe von Isa K.K. Sie versuchten, in die Gaststätte einzudringen, doch die Wirtin verweigerte den Zutritt und drohte mit ihren Hunden. Infolgedessen geschah etwas Interessantes. Die Nazis riefen die Polizei. Sie schienen sich im Recht zu fühlen mit den Dingen, die sie taten. Als die Polizei eintraf, passierte augenscheinlich eine Täter-Opfer-Umkehr. Isa K.K. wurde in Handschellen abgeführt. Die Jugendlichen bildeten ein Spalier für ihn und die Beamten. Was sich völlig verdreht anhört, begründet ein Polizist vor Gericht später damit, dass er die Jugendlichen vor der Gaststätte besänftigen wollte. Er habe Sorge um Isa K.K.'s Sicherheit gehabt und geglaubt, ihn durch die Handschellen schützen zu können. Die Polizei versucht an diesem Abend, zumindest scheint es so, im Interesse der Jugendlichen zu handeln, um nicht noch einen Konflikt zu provozieren. Es lässt sich darüber streiten, ob dies das richtige Handeln der Ordnungshüter war.
Doch den Gubener Jugendlichen reichte das Abführen des Flüchtlings noch nicht. Sie verfolgten die Polizeibeamten mit ihren Autos bis zur Wache, zettelten unterwegs noch einmal Stress mit einem Beamten in seinem Streifenwagen an. Als dieser sie am Weiterfahren hinderte, um den Streifenwagen, in dem Isa K.K. saß, einen Vorsprung zu verschaffen und begann vor der Wache eine Diskussion, wie nun mit Isa K.K. zu verfahren sei. Bereits unterwegs forderte ein Polizeibeamter Verstärkung an und das, obwohl die Beamten bereits in 2 Autos unterwegs gewesen waren.
Für Farid Gwendul kommt jedoch jede Hilfe zu spät. Vom Verlassen der Disco bis zum Tod im Treppenhaus in der Hugo-Jentsch-Straße hatte es 30 Minuten gedauert. Kurz nach 5 Uhr morgens stellte der Notarzt seinen Tod fest, nachdem Bewohner von Geräuschen im Treppenhaus geweckt worden waren und den Rettungswagen gerufen hatten.
Verurteilt werden sollen 11 Jugendliche. Sie sind angeklagt wegen fahrlässiger Tötung, später dann Körperverletzung mit Todesfolge. Körperverletzung, Nötigung und Volksverhetzung. Die Strategie der Verteidigung ist, so scheint es, den rechtsextremen Hintergrund der Angeklagten runterzuspielen und als nicht relevant zu markieren. Und das, obwohl ihre Mandanten mit Springerstiefeln im Gericht erschienen. Die Verteidigung will einen Täter-Opfer-Umkehr. Die Angeklagten wollten der Polizei helfen. Die Flüchtlinge Khaled B., Isa K.K. und Farid Gwendul hätten sich verdächtig gemacht, indem sie weggelaufen seien. Und es wurde fürderhin behauptet, es habe keine Hetzjagd gegeben. Unter den Anwälten der Verteidigung ist das NPD-Mitglied Wolfram Narrat. Sogar die Staatsanwaltschaft scheint die Strategie der Verteidigung zu stützen. indem sie ebenfalls versucht, Rassismus als Hintergrund der Tat ausschließen zu wollen. Die Strategie geht in großen Teilen auf. Jugendstrafen 2 bis 3 Jahren, 6 Bewährungsstrafen und 2 Verwarnungen.
Was aber ist nun eine Hetzjagd? Wie definiert man sie? Dass der Begriff Hetzjagd aus der Jagd kommt, ist wahrscheinlich gemeinhin bekannt. Thomas Dressler, beruflich Jäger, ordnet uns diesen Begriff einmal kurz ein.
Hetzjagd beschreibt eigentlich eine Form der Jagd, in der man die Beute so lange vor sich hertreibt, bis sie vor Erschöpfung zusammenbricht. Dabei reitet man auf einem Pferd oder man schickt Hunde. In Deutschland ist diese Form der Jagd verboten. Treib- und Rückjagden allerdings nicht. Diese arten aber schnell in Hetzjagden aus.
Gesetzlich ist das Verbot der Hetzjagd im Bundesjagdgesetz geregelt. In § 19 sind die sachlichen Verbote aufgeführt. In Absatz 1 Satz 13 steht explizit, verboten ist, die Hetzjagd auf Wild auszuüben. Für Menschen hingegen ist eine Hetzjagd nicht juristisch definiert. Der sächsische Oberstaatsanwalt Klein wird 2018 im Spiegel wie folgt zitiert.
Ich verstehe unter einer Hetzjagd etwa mehrere Personen, die einen Menschen durch die Stadt jagen, um diesen zu verprügeln oder körperlich massiv anzugehen.
Da der Begriff nicht juristisch definiert ist, gibt es keine Eintragung im Strafgesetzbuch, nach der man sich richten könnte. Der Duden beschreibt den Begriff Hetzjagd so: Das Verfolgen, Jagen eines Menschen mit Gebrauch abwertend. Abwertend vermutlich deshalb, weil man einen Menschen mit einem Tier gleichsetzt, indem man einen für Tiere gebräuchlichen Begriff auf ihn überträgt. Kommt es zu Hetzjagden auf Menschen, so zeigt sich anhand der vorangegangenen Beispiele, dass Gerichte unter anderem wegen des Straftatbestandes der fahrlässigen Tötung, Körperverletzung oder Nötigung das Strafmaß bestimmen. Das heißt also, dass Gerichte nicht wegen der physischen Verfolgung von Opfern, sondern eher wegen der sich daraus ergebenden Problematiken urteilen. Wird also ein Mensch verfolgt, doch die Angreifer geben zeitig auf und es kommt niemand physisch zu Schaden, so gibt es wohl kaum einen Straftatbestand, nach dem die Angreifer eindeutig verurteilt werden könnten. Denn eine psychische Verletzung als Gesundheitsbeschädigung und damit verbunden eine Verletzung des § 2 Absatz 2 des Grundgesetzes, in dem die körperliche Unversehrtheit geregelt ist, ist wohl nur durch eine diagnostizierte, daraus entstandene psychische Störung, wie zum Beispiel eine Depression, zu erreichen.
Im Jahr 2013 urteilte der Bundesgerichtshof infolge einer Verurteilung des Landgerichts Dortmund in einer Strafsache, bei der es um Stalking ging, dass rein psychische Empfindungen nicht genügen, um den Straftatbestand Körperverletzung zu erfüllen. Weiter heißt es im Beschluss, wirkt der Täter auf sein Opfer lediglich psychisch ein, liegt eine Körperverletzung daher erst dann vor, wenn ein pathologischer, somatisch objektivierbarer Zustand hervorgerufen worden ist, der vom Normalzustand nachteilig abweicht. Im Folgenden werden emotionale Reaktionen auf Aufregungen und latente Angstzustände als nicht pathologischer Zustand gekennzeichnet. Sie sind daher keine Körperverletzung in dem Sinne.
Dieser Sachverhalt bedeutet zusammengefasst für die Definitionsfindung: Verurteilen können Gerichte erst dann, wenn physische Gewalt zur Anwendung kam oder zweifellos durch beispielsweise einen Psychologen bestätigt werden kann, dass sich aus der Hetzjagd bzw. der Verfolgung eine zum Beispiel Depression entwickelt hat. Dies nachzuweisen gestaltet sich allerdings recht schwierig. Das bloße physische Verfolgen ist kein Straftatbestand, auch wenn er zweifelsohne psychische Folgen bei den Opfern haben kann.
An den Geschehnissen des NS-Regimes, es kamen die Reichspogrome sowie die Mühlviertler Hasenjagd zur Sprache, kann man deuten, dass ebenso eine Form der Hetzjagd ist, auf sich versteckende Menschen und ihre Existenzen Jagd zu machen und diese zu zerstören. So geschehen während der Novemberpogrome 1938. Die wohl eindeutigste Hetzjagd in den vorherigen Beispielen ist die Mühlviertler Hasenjagd aus der Riedmark in Österreich. Die Gendarmerie und Erfolgssturm, aber erschreckenderweise auch einfache Bürgerinnen und Bürger, Anwohnerinnen und Anwohner, die ebenso Jagd auf die sowjetischen Gefangenen machten, mit dem Ziel, sie zu töten. 3 Wochen lang machten sie es sich zur Aufgabe, keine Überlebenden zurück ins Lager zu bringen.
Für unsere Definition, um zu analysieren, ob es sich in Chemnitz um eine Hetzjagd handelt, gilt im Grunde Folgendes. Eine Hetzjagd auf Menschen ist dann eine Hetzjagd, wenn Angreifer Opfer über eine längere Strecke verfolgen, mit dem Ziel, sie zu töten, mindestens aber körperlichen Schaden zuzufügen.
Was nun also in Chemnitz am 26. August 2018 geschah, wirft bis heute Fragen auf. Es lässt sich erahnen, welches Video Hans-Georg Maaßen meinte, als er in der Tagesschau wie folgt zitiert wurde.
Es liegen keine Belege dafür vor, dass das im Internet kursierende Video zu diesem angeblichen Vorfall authentisch ist.
Es ist das Video, das auf Twitter vom Nutzer Antifa Zeckenbiss mit der Begleitbeschreibung Menschenjagd in Chemnitz hochgeladen wurde, das unmittelbar nach den Vorkommnissen im Internet verbreitet wurde, auch den Weg in Satire-Sendungen wie die Heute Show oder ZDF Magazin Royal fand und unter dem Namen Hasi-Video Bekanntheit erlangte.
Hasi, du bleibst hier! Du bleibst hier.
Das viral gegangene Hasi-Video, das mittlerweile gar einen eigenen Wikipedia-Eintrag besitzt, tauchte das erste Mal auf der Facebook- oder Twitter-Seite der Antifa-Zeckenbiss auf, geht 19 Sekunden und zeigt, im Hochformat gefilmt, Männer, die sich auf der Bahnhofsstraße in Chemnitz befinden.
Auf dem Video zu sehen sind 7 relativ breit gebaute deutsche Männer sowie 2 Männer mit Migrationshintergrund in Jeansjacke, Ali Hassan Safaraz und Barin Afshar. Sie gehen zu Beginn des Videos rückwärts, sodass sie den deutschen Männern ins Gesicht schauen können. Es ist nicht klar zu erkennen, ob diese beiden Männer mit Migrationshintergrund etwas sagen, doch plötzlich ruft einer der Deutschen,
was ist denn hier von der Mann?
Bevor ein in Schwarz gekleideter Mann sich aus der Gruppe löst und auf einen der beiden ausländischen Männer zuläuft. Dieser dreht sich in schnellen Bewegungen um und beginnt, dem schwarz gekleideten Mann davonzulaufen. Der andere ausländische Mann hingegen läuft direkt auf die andere Straßenseite und macht, obwohl ihn keiner direkt verfolgt, auch auf der baulichen Trennung der doppelspurigen Straße nicht Halt. Ein Mann aus der größeren deutschen Gruppe im blauen Shirt verfolgt ihn zwar ein paar joggende Schritte, doch als er den Kopf dreht und scheinbar sieht, dass keiner weiter mitmacht, hört er auf zu laufen. Der vom schwarz gekleideten Mann verfolgte Ausländer entkommt, der Angreifer tritt nach ihm. Ob er den Ausländer trifft, ist unklar, der junge Mann war nicht mehr auf der Aufzeichnung zu sehen. Jedoch läuft der Afghane weiter und damit seinem Freund hinterher, der inzwischen die andere Straßenseite erreicht hat. Die beiden Männer mit Migrationshintergrund sind nur noch, wenn überhaupt, schemenhaft auf der Aufzeichnung zu sehen. Aus der Gruppe der Deutschen kommen noch ein paar Beleidigungen wie
"Ach, und da könnt ihr rein, ihr Fotzen!"
oder
"Willkommen!",
die sie den Männern hinterherrufen. Dort endet das Hasi-Video. Interessanterweise gibt es ein Video von der anderen Straßenseite der Bahnhofsstraße, das von dem Twitter-Nutzer Isaac Schlager, der sich der antifaschistischen Bewegung zuordnen lässt, am 26. August 2018 gepostet wurde.
Dieses Video geht 32 Sekunden und ist beinahe lückenlos mit dem Hasi-Video zusammenfügbar. So sieht man zu Beginn des Twitter-Videos teilweise Männer aus dem anderen, dem Hasi-Video, die nun quasi mittlerweile ebenfalls die andere Straßenseite erreicht haben. Man sieht zwar die beiden Flüchtlinge aus dem Hasi-Video nicht, jedoch aber beginnen einige Männer auf dem Video zwischen parkenden Autos zu rennen. Im Vordergrund steigt eine Frau in einen weißen Dacia ein. Sie sieht sich immer mal um, was hier passiert. Es ist allerdings festzuhalten, dass hier keiner der Männer, die zu sehen sind, wirklich schnell rennt. Ihre Bewegung ist eher als Joggen zu identifizieren. In den Sekunden 12 bis 15 joggt ein Mann durch das Bild, der in Richtung der anderen Männer läuft. Er hat ein Bier in der Hand. Ab Sekunde 15 des Twitter-Videos rennt, zumindest sichtbar auf dem Video, keiner mehr. Die Filmende filmt noch ein wenig umher, doch die Situation hat sich beruhigt. Hörbare Rufe gibt es nicht. Nun stellt sich die Frage, wie die beiden Videos zu bewerten sind. Handelt es sich hier nach der ausgearbeiteten Definition um eine Hetzjagd auf Menschen? Geht man davon aus, dass sich die mediale Debatte über stattgefundene Hetzjagden auf die erläuterten Videos beziehen, so ist zwar das Verfolgen von Menschen gewährleistet, als hetzende Bewegung kann man das Geschehene allerdings nicht bezeichnen. Dass die Stimmung angespannt ist, steht nicht zur Debatte. Unbeteiligte wie die Frau im Auto im Twitter-Video von Isaac Schlager fühlen diese Angespanntheit. Sie sehen sich beinahe panisch um. Was juristisch vorgelegen hat, war eine Anzeige des im Hasi-Video geflohenen Ausländers wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Gegenüber Focus Online reden die beiden Flüchtlinge aus dem Hasi-Video darüber, wie sie die Situation erlebt haben.
Hallo, ich bin Sarfaraz Aliasan.
Hallo, ich bin Bahrain Afshar. Wir möchten erzählen, was passiert in diesem Video.
Sarfaraz Ali Hassan wird von einem Dolmetscher im Video übersetzt. Er erzählt auf seiner Sprache, dass er ein Video von einem Streit zwischen Rechten auf der Demonstration filmen wollte. Als der Streit in eine Prügelei eskaliert, beendet er das Video.
Die Person hat mit der Bierflasche mein Telefon kaputt gemacht und mich mit der linken Hand geschlagen. Dieser Mann greift mich an. Ich bin weggerannt und dann hat er Lisa geschlagen.
Das Handy ist kaputt. Die beiden erzählen, sie hätten daraufhin den Mann zur Rede stellen wollen.
Dann haben Barin, Lisa und ich den Mann gefragt, warum hast du das gemacht? Was haben wir dir getan?
Provoziert, so wie es im Video mutmaßlich aussieht, die beiden Männer in dem Video laufen rückwärts und reden mit den Rechtsextremen, haben die Flüchtlinge wohl nicht. Auf die Frage eines Reporters antwortet Safaraz Ali Hassan:
Nein, auf keinen Fall. Wir haben Angst vor diesen Leuten. Wie sollten wir das machen? Was können 2, 3 Personen gegen 300 Leute ausrichten? Manchmal begegnen wir den Rechten in der Straßenbahn, auf der Straße oder im Supermarkt. Und auch wenn sie uns provozieren, reagieren wir nicht. Wir haben einfach nur höflich gefragt, warum habt ihr unser Telefon kaputt gemacht? Eine andere männliche Person hat dann angefangen, uns zu beschimpfen.
Er hat einfach gesagt, raus auf Deutschland, scheiße Leute und so. Und dann einer mit linker Hand sein Gesicht vom Aziz gemacht.
Safaraz Ali Hassan zeigt auf seinem Handy auf einen Mann, der ebenfalls im Hasi-Video zu sehen war.
Die Person hat mit der Bierflasche mein Telefon kaputt gemacht und mich mit der linken Hand geschlagen. Dieser Mann greift mich an. Ich bin weggerannt und dann hat er Lisa geschlagen.
Die Situation, die die beiden beschreiben, ist auf dem Hasi-Video nicht zu sehen. Zeitlich betrachtet muss sie vor dem im Internet verbreiteten Video liegen. Safaraz Ali Hassan erzählt, dass danach mehr Leute kamen, um die 3 anzugreifen. Er beschreibt, sie wären über den Parkplatz geflohen. Dieser Parkplatz ist im auf Twitter verbreiteten Video zu sehen.
Danach wollten mich ca. 30 bis 40 Personen angreifen. Barin, Lisa und ich sind weggerannt. Auf der Flucht haben sie uns verfolgt. Über den Parkplatz, da hinten, wo die Bäume sind. Wenn wir nicht abgehauen wären, dann hätten sie uns bestimmt totgeschlagen.
Was auf dem Video eigentlich gar nicht so nach Hetze und Angst aussieht, scheint zwar nach den Schilderungen der Flüchtlinge wesentlich dramatischer gewesen zu sein, jedoch gilt es für unsere Fragestellung, basierend auf den gesehenen Videos, zu erörtern, ob es sich allein vom Bild- bzw. Videomaterial her um eine Hetzjagd handelt. Von daher können bzw. müssen wir festhalten, rein unter diesem Aspekt betrachtet liegt die Annahme nahe, es hätte sich in Chemnitz nicht um eine Hetzjagd gehandelt. Der sächsische Oberstaatsanwalt Klein sieht es ähnlich. Er sagt 2018 gegenüber dem Spiegel, dass seine Staatsanwaltschaft zwar noch am Auswerten der Medien sei, man die Annahme einer Hetzjagd bislang allerdings nicht bestätigt sehe. Der Text formuliert es so: Das, was seine Behörde bislang ausgewertet habe, enthalte keine Hinweise auf derartige Hetzjagden. In einem 4-seitigen Bericht von Hans-Georg Maaßen finden sich verschiedene Aussagen, die die deutsche Presseagentur unter anderem so zusammenfasst.
Antifa Zeckenbiss hat das Video mit der falschen Überschrift Menschenjagden in Chemnitz versehen. Hetzjagden oder Menschenjagden auf Ausländer hatte es in Chemnitz am 26. August 2018 nach den Erklärungen der zuständigen Stellen nicht gegeben. Das von Antifa Zeckenbiss verbreitete Video belegt nicht, dass Hetzjagden in Chemnitz stattfanden. Das 19-sekündige Video zeigt lediglich, dass eine Person von anderen Personen über etwa 5 bis 7 Metern verfolgt wird. Das Video dokumentiert selbst keine Szenerie einer Menschenjagd oder schon gar nicht von Menschenjagden und Hetzjagden.
Wenn nun aber die Videos keine eindeutige Beweislage für eine Hetzjagd liefern, wie gestaltet sich das politische Echo? Der amtierende sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer äußert sich in einer Regierungserklärung vom 5. September 2018.
Es gab keinen Mob. Es gab keine Hetzjagd, es gab kein Pogrom in Chemnitz. Das sind Worte, die das, was dort passiert ist, nicht richtig beschreiben. Und es ist auch notwendig, dass man das in dieser Regierungserklärung genau so sagt.
Ebenso der ehemalige BND-Chef August Hanning spricht sich in einem Bildinterview gegen eine Hetzjagd aus.
Ein bisschen Probleme auf der Basis dieses Videos. Da sieht man, dass die Leute verfolgt werden. Man weiß nicht warum, weshalb, wieso. Von einer Hetzjagd zu sprechen. Ich halte das für eine zumindest verbale Übertreibung.
Allerdings gibt es auch Menschen, die sich mit ihrer Meinung dafür aussprechen, es hätte in Chemnitz Hetzjagden gegeben. Zeitgleich fordern sie Hans-Georg Maaßens Rücktritt als Verfassungsschutzpräsident. Maßgeblich sind hierbei Stimmen aus den Parteien Bündnis 90 Die Grünen und SPD. Sie echauffieren sich recht deutlich und mit Nachdruck über die bereits erwähnten Äußerungen von Hans-Georg Maaßen. So äußert sich beispielsweise Konstantin von Notz, Parteimitglied von Bündnis 90 Die Grünen, wie folgt.
Wenn jetzt ein Leiter einer Bundesbehörde für Verfassungsschutz versucht, Zweifel zu sehen, im Grunde den rechten AfD-Spin aufnimmt, dass sich das alles um einen Popanz handelt und das relativiert, dann sind wir einfach in einer sehr, sehr problematischen Situation.
Auch Ralf Stegner, zu der Zeit der Geschehnisse stellvertretender Parteivorsitz der SPD, äußert sich kritisch zu Maaßens Aussagen.
Wenn ich solche Behauptungen aufstelle, muss ich sie belegen und zwar unverzüglich und nicht spekulieren. Das ist nicht die Aufgabe von dem Chef des deutschen Verfassungsschutzes.
Ebenso fordern Politiker und Politikerinnen wie Stefan Weil, SPD, und Malu Dreyer, ebenfalls SPD, von Maaßen Belege für seine Aussagen. Andernfalls wäre er nicht mehr tragbar. Sie fordern seinen Rücktritt und bekommen ihn am 8. November 2018 schlussendlich auch, auch wenn die Aussagen von Hans-Georg Maaßen durch Bestätigung der Ermittlungseinheiten verschiedener Ebenen gestärkt wurden. So beschreibt die deutsche Presseagentur unter Bezugnahme auf den Bericht von Maaßen:
Der Ministerpräsident des Freistaates Sachsen hatte in seiner Regierungserklärung am 5. September 2018 festgestellt, dass es keine Hetzjagd in Chemnitz gab. Diese Feststellung entspricht nach Kenntnislage des Bundesamts für Verfassungsschutz auch den Erkenntnissen aller zuständigen Sicherheitsbehörden, nämlich der sächsischen Polizei, der Staatsanwaltschaft, des sächsischen Landesamtes für Verfassungsschutz und der Bundespolizei. Auch dem Bundesamt für Verfassungsschutz lagen keine Erkenntnisse darüber vor, dass Hetzjagden in Chemnitz stattgefunden haben.
Das mediale Echo war, genauso wie die politische Landschaft, sehr zerrissen und unterschiedlich aufgestellt. Interessant in Bezug auf die Narration der Leit- und Alternativmedien zu den Geschehnissen ist zu beobachten, dass besonders kurz nach dem 26. August die Ereignisse in Chemnitz besonders vorherrschend waren. Doch diese Vorherrschaft nimmt im Folgenden immer mehr ab, bis es dann reicht, nur noch Chemnitz zu erwähnen, um die Ereignisse später wieder ins Gedächtnis zu rufen. Bei den Leitmedien sind vorrangig juristische Begriffe wie Begriffe Ausschreitungen, Hitlergruß und Video. In Alternativmedien, die teilweise dem rechten Spektrum zuzuordnen sind, finden sich häufiger Begriffe wie Demonstration, Täter oder Chemnitz-Mörder, Messermann Yusuf Abdullah. Die Freie Presse, eine regionale Tageszeitung in Chemnitz, vermied es, von einer Hetzjagd zu sprechen. Dazu veröffentlichte sie am 30.08.2018 ein Editorial, in dem geschrieben wird:
Wir haben uns bewusst entschieden, für das Geschehen am Sonntag von Anfang an den Begriff Hetzjagd nicht zu verwenden, weil er aus unserer Sicht nicht zutrifft. Wenn aus dieser Differenzierung interessierte Gruppen und Medien nun ableiten, es sei alles halb so schlimm gewesen oder eine große Erfindung, dann ist das weder in unserem Sinne noch entspricht es der Wahrheit.
Weiter heißt es:
Es gab aus der Demonstration heraus Angriffe auf Migranten, Linke und Polizisten. So wurde Menschen über kurze Distanz nachgestellt. Insofern wäre der Begriff Jagdszene noch gerechtfertigt. Eine Hetzjagd in dem Sinne, dass Menschen andere Menschen über längere Zeit und Distanz vor sich hertreiben, haben wir aber nicht beobachtet. Wir kennen auch kein Video, das solch eine Szene dokumentiert. Ebenso äußert sich der Chemnitzer Investigativjournalist Jens Eumann in einem Interview mit dem Politmagazin Cicero:
Dass es Jagdszenen gab, war umstrittig. Es wurde auch gegen Ausländer gehetzt. Aber aus Hetze und Jagd eine Hetzjagd zu machen, ist nicht ganz sauber, wenn man keine Belege dafür hat.
Im gleichen Interview spricht er die Vorkommnisse in Guben 1999 an und bezeichnet sie als eine Hetzjagd, wie sie im Buche stand.
Die Süddeutsche Zeitung nimmt ebenso Bezug auf die Hetzjagd in Guben und bezeichnet die Verwendung des Wortes Hetzjagd in diesem Zusammenhang als unpräzise. Es weckt falsche Assoziationen. Weiter heißt es, dass Menschen, die Rassisten nicht deutsch genug erscheinen, durch Drohgebärden in Angst versetzt wurden. Viele wurden attackiert. Es lenkt bloß ab von diesen Geschehnissen, wenn man nun einen Streit um die Wortwahl führt und sich dabei ausgerechnet auf das fokussiert, was tatsächlich nicht klar belegt ist in Chemnitz. Damit teilt sich die Süddeutsche Zeitung die Meinung mit Ex-BND-Chef August Hanning. Dieser sagte im Bildtalk die richtigen Fragen vom 10. September 2018.
Ich glaube, diese Hetzjagd-Debatte, die droht ein bisschen den Blick auf die wirklichen Ursachen dieser Probleme zu verstellen. Und ich finde, es ist wirklich notwendig, auf die Ursachen einzugehen. Und Politik muss auch Lösungen anbieten für diese Probleme. Und das vermisse ich ein Stück weit.
Und tatsächlich, es steht außer Frage, dass man sich mit dem wachsenden Problem des Rechtsextremismus in Deutschland auseinandersetzen muss. Denn rechtsextreme und menschenfeindliche Einstellungen sind mit demokratischen Grundsätzen nicht vereinbar, sondern repräsentieren hochproblematische Werte und Normen. Nur ob dies infolge der Geschehnisse in Chemnitz ausreichend getan wurde oder ob wirklich die Debatte über die Formulierungen so sehr im Vordergrund stand, dass alles andere im Hintergrund verblasste, ist eine noch zu klärende Frage. Was ebenso nicht anzuzweifeln ist, ist, dass die Diskussion über die Rechtfertigung der Verwendung des Wortes Hetzjagd durch das Internet zusätzlich befeuert wurde.
Es ist wichtig festzuhalten, wie eine solch bedeutungsschwere Wortwahl wie in diesem konkreten Fall eine gesellschaftlich relevante Debatte in komplett andere Bahnen lenken kann. Politiker und Politikerinnen forderten den Rücktritt des Bundesverfassungsschutzpräsidenten, da dieser sich entsprechend geäußert hatte. aufzuarbeiten, wie es überhaupt zu Attacken auf Ausländer und Ausländerinnen kommen konnte, um diese in der Zukunft stark einzuschränken, wenn nicht gar ganz zu verhindern, wie der ehemalige BND-Chef August Hanning sagte, Lösungen anzubieten, wäre womöglich wesentlich wichtiger gewesen als eine Formulierungsdebatte. Mit der medialen Aufmerksamkeit hätte man den Verstand der Rezipienten und Rezipientinnen schärfen können, sie sensibilisieren können für Ausländerfeindlichkeit in ihrem Umfeld. Man hätte ebenso den Aufstieg der neuen Rechten bzw. den erneuten Erfolg des Rechtsextremismus und Populismus und dessen Ursachen auf die Agenda setzen und diesen zur Debatte machen können.
Beispielsweise ist eine mögliche Ursache des Erstarkens der AfD in einem Bundesland wie Sachsen auch das Verhalten der sächsischen CDU. Weil nämlich diese eine mögliche Koalition mit der AfD nicht ausschloss und so suggeriert wurde, die AfD sei eine seriöse Alternative. Erst nach einer Intervention des Bundesvorstandes der CDU und nach Schließung der Wahllokale schloss der damalige Ministerpräsident Stanislaw Tillich, CDU, eine Koalition mit der AfD aus.
Eine Frage, mit der man sich ebenso konfrontiert sehen muss, ist, ob, wenn in Chemnitz wirklich keine Hetzjagd stattfand, man wirklich nicht falsche Assoziationen weckt, wenn man Hetzjagd in diesem Kontext verwendet. Vergleicht man so nicht das Chemnitzer Chaos mit den Geschehnissen in Guben? Ist ein umstrittenes Video zu vergleichen mit einer Terrornacht, in der rechtsextreme Jugendliche nicht locker ließen und die Migranten immer wieder aufspürten, sie physisch schwer verletzten, sogar bis zur Polizeiwache und in einem Taxi noch verfolgten? Eine Nacht, die für einen jungen Algerier tödlich endete, der sich in Todesangst auf der Flucht verletzte? Man könnte gar noch weitergehen und überlegen, ob man mit der beinahe leichtsinnigen Verwendung des Wortes Hetzjagd die Geschehnisse in Verbindung zu den Grausamkeiten des NS-Regimes bringt, indem in Kirchen sogar die zivile Bevölkerung mobilisiert wurde, Jagd auf Menschen zu machen. Es gilt, vorsichtig zu sein, wenn es um solch folgenschwere Begriffe geht, und es gilt ebenso, die eigentliche Debatte nicht aus den Augen zu verlieren, um aus solch schrecklichen Ereignissen die richtigen Konsequenzen ziehen zu können.